letzten Sonntag uns mit Barnabas befasst. Barnabas wird beschrieben in der Apostelgeschichte an verschiedenen Stellen. Und er war einfach, seine DNA war einer, der andere ermutigt, der andere fördert. Und das war auch sein Übername. Barnabas heißt Sohn der Ermutigung. Und wir haben letztes Mal gesehen, wie er Kopf und Kragen gewagt hat, um den Saulus, den früheren Verfolger der Gemeinde, in die Gemeinde in Jerusalem zu holen und ihm eine Plattform zu bieten. Und später, als er dann in Antiochia war, gesandt von der Gemeinde in Jerusalem, hat er wieder Saulus von Tarsus geholt, aus der Versenkung quasi, und hat ihn dort eingesetzt, zusammen mit ihm in der Gemeinde zu dienen. Und wir sind mittlerweile in der Apostelgeschichte Kapitel 13 und dort steht, jetzt muss ich da noch schnell wechseln. In der Gemeinde von Antiochia gab es einige Propheten und Lehrer. Barnabas, und dann kommen andere Namen, zum Teil ganz wichtige Persönlichkeiten, und am Schluss wird Saulus genannt. Barnabas und Saulus, die waren schon mehr als ein Jahr in der Gemeinde, haben zusammen mit den anderen die Gemeinde gelehrt, und die Reihenfolge ist hier kein Zufall. Wir sehen, Barnabas ist ganz klar der Leiter, die Leiterfigur, und Saulus kommt zuletzt. Und dazwischen noch ein paar andere. Das ist der Anfang. Sie haben der Gemeinde viel weitergegeben und sie waren in der Zwischenzeit noch kurz auf Besuch in Jerusalem miteinander. Das steht im Kapitel 12. Nämlich, dass sie die Geldsammlung nach Jerusalem gebracht haben und als sie dann wieder zurückkommen nach Antiochia, nehmen sie noch ein Souvenir mit, nämlich Johannes Markus. Das ist ein junger Mann, er ist verwandt mit Barnabas, es steht im Kolosser 4, erwähnt ihn Paulus als Neffe des Barnabas. Und die kommen wieder zurück in die Gemeinde in Antiochia. Und wir sehen, dort hat es ziemlich, wir sehen es ja hier, ganz viele gute Leute oder einige gute Leute. Und jetzt kommt die Überraschung. Kapitel 13, eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Das ist unheimlich kurz formuliert. Hier redet der Heilige Geist und sagt der Gemeinde, sie sollen ihre beiden, also den absoluten Leiter und auch der einen mit sehr viel Potenzial, sollen sie freistellen für einen Dienst, den Gott für sie bereithält. Es ist immer ein großer Segen, wenn man gute Leute weiterziehen lassen kann. Es ist manchmal, es ist auch ein Verlust, gell? Wir haben das erlebt, als Mark und Barbara nach Davos gingen. Aber ich habe immer gesagt, Menschen, die mit so viel Potenzial, wenn Jesus sie ruft, lasse ich sie gerne ziehen. Da wird Jesus wieder die Gemeinde segnen. Und das war auch da ganz bestimmt so. Die Gemeinde hat kaum gelitten, die hatten gute Leiter, die waren vorbereitet, vor allem durch Barnabas gut unterrichtet. Ein klarer Auftrag, offenbar ist die Zeit reif, die Gemeinde braucht Barnabas nicht mehr unbedingt und jetzt beginnt die erste Missionsreise. Dieses sehr unterschiedliche Gespann, Barnabas und Saulus, verlässt die Heimatgemeinde und zieht weiter. Interessant ist ja, hier sehen wir auch, der Heilige Geist hat die Reihenfolge noch so offenbart. Also Barnabas ist der Leiter. Das wird sich dann mit der Zeit ändern. Und dann steht, dass sie nach Zypern aufbrechen. Das ist ja die Heimat von Barnabas. Der kam von dort her und zuerst gehen sie nach Zypern. Durchziehen die Insel. In der ersten Stadt predigen sie das Evangelium, aber es steht noch gar nichts, dass da etwas passiert ist, dass da jemand zum Glauben gekommen ist. Und erst später dann Johannes Markus nehmen sie mit als Gehilfen, der für sie sorgt, damit sie freigestellt sind für die Predigtaufgabe. Der hat wahrscheinlich auf dem Markt das Essen besorgt und hat geschaut, dass sie wieder eine Unterkunft haben. Alles, was Martin selber organisieren musste auf seiner Velotour, hat der Markus übernommen für die beiden Missionare. Das war noch praktisch, so jemand dabei zu haben. Dann durchziehen sie die Insel von Salamis bis Paphos. Und dort, wenn ihr in der Apostelgeschichte lesen, Kapitel 13, lesen wir, dass dort einiges gelaufen ist. Zum einen war da der Inselchef Sergius Paulus und der war offen für das Evangelium, aber es gab auch Widerstand und der Heilige Geist hat da gewaltig eingegriffen. Dieser jüdische Zauberer, der da widerstanden hat, wurde mit Blindheit geschlagen eine Zeit lang und das hat so Eindruck gemacht, dass dieser Sergius Paulus zum Glauben gekommen ist. Hier erleben sie wirklich Erweckung, aber auch Kampf. Und wenn ihr das zu Hause noch nachlesen wollt, hier lesen wir, dass dann auch Saulus einen neuen Namen bekommt oder angenommen hat. Wahrscheinlich in Anlehnung von diesem Sergius Paulus nennt er sich jetzt auch Paulus oder wird Paulus genannt. Weiß jemand, was Paulus heißt? Ich finde das total erstaunlich, dass er, dieser Saulus, diesen Namen angenommen hat. Saul ist ja immerhin der erste König von Israel, ein bedeutender Name, und jetzt nimmt er den Namen Paulus an. Übersetzt heißt das der Kleine, der Geringe. Da hat etwas sich verändert im Herzen dieses stolzen Pharisäers von früher. Früher hätte er sich nie der Kleine, der Geringe genannt. Er wusste, wer er war und er bekämpfte ja die Gemeinde und als er sich bekehrte, bekämpfte er die Juden und stritt und das war sein Wesen. Und er war mehr als ein Jahr mit diesem Barnabas, mit diesem Förderer zusammen und das hat abgefärbt. Hat abgefärbt, dass er jetzt diesen Namen akzeptiert. Ich bin der Kleine, der Geringe. Wir lesen es dann auch in seinen Briefen, wird das bestätigt, wo er schreibt, ich bin der Geringste unter den Aposteln, weil ich die Gemeinde Jesu verfolgt habe. Das steht dort auch. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum er diesen Namen angenommen hat. Es geht nicht mehr darum, sich zu profilieren und Recht zu bekommen. Es geht ihm um Jesus. Das ist wunderbar. Sie erleben die erste Missionsaktion, Erfolg und dann geht es weiter von Paphos aufs Festland und dort steht, Paulus aber und die um ihn waren, fuhren von Paphos ab. Jetzt ist interessant, fällt euch etwas auf. Jetzt kommt Paulus. Jetzt ist er zum Leiter mutiert. Jetzt, ab jetzt lesen wir fast nie mehr Barnabas und Paulus, sondern von jetzt an lesen wir fast nur noch Paulus und Barnabas. Er wurde da, in dieser Aktion, wurde er ganz unumstritten zum Leiter. Sie kamen ab und fuhren nach Perge in Pamphylien, wir sehen das nachher noch. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte zurück nach Jerusalem. Ja, diesem jungen Johannes Markus, wird es zu heiß. Er war ja Diener für praktische Aufgaben, aber er hat sich wahrscheinlich nicht vorgestellt, dass das so hart wird. Und er sollte Recht bekommen. Als sie dann weiter, hier sehen wir die Reise, die sie machten in diesem Gebiet hier, von Perge nach Antiochia. Das ist nicht das gleiche Antiochia, das ist dieses Antiochia in Pisidien. Und dann geht es weiter, Ikonion, Lystra, Derbe. Und wir wissen, dass der Paulus sogar einmal gesteinigt wurde. Da ging es wirklich hart auf hart. Also der Markus hat das vielleicht vorgeahnt und ist rechtzeitig abgehauen. Der wollte das dann nicht mitmachen. Paulus hat da sehr viel erlebt. An Kampf, aber auch viele Menschen sind zum Glauben gekommen. War eine sehr, sehr bewegte Zeit. Und nachher sehen wir, der Pfeil geht zurück, sie gehen wieder zurück nach Antiochia. Wir haben am Donnerstag im Bibelgespräch genau diese Begebenheiten genauer angeschaut. Heute kann ich nicht darauf eingehen. Sie gingen dann auch, weil es Auseinandersetzungen gab, ob Menschen, die aus dem heidnischen Hintergrund zum Glauben an Jesus kommen, ob sie die Zeichen des Judentums für sich annehmen müssen, also die Beschneidung für die Männer und das Gesetz einhalten oder nicht. Das war ein riesiger Kampf, vor allem von Paulus, mit diesen strammen Pharisäern, die zum Glauben gekommen waren. Kapitel 15 lesen wir das. Und dann gehen sie eben nach Jerusalem und dort gibt es eine ganz wichtige Konferenz, wo sie Beschlüsse fassen, wie Menschen, die nicht einen jüdischen Hintergrund haben, aber zum Glauben an Jesus kommen, wie sie ihr Leben gestalten können, dass sie eben nicht zum Judentum zuerst übertreten müssen, sondern direkt Jesus-Nachfolger werden können. Aber sie haben auch einige Regeln aufgestellt, damit das Zusammenleben von Menschen aus jüdischem und nicht jüdischem Hintergrund überhaupt miteinander möglich war. Als sie zurückkehren von Jerusalem nach Antiochia, nach einiger Zeit, das waren vielleicht Wochen, Monate, wissen wir, steht nicht genau, da gingen sie zurück und sie nahmen einige Delegation mit. Die Leute in Jerusalem schickten ihnen Silas und noch einen Judas mit, um diesen Brief an die Heidenchristen zu überbringen. Paulus und Barnabas gingen dann auch wieder zurück nach Antiochia und Barnabas nahm Markus dann wieder mit. Und jetzt kommt eine neue Episode. Sie sind dann in Antiochia. Die Gemeinde freut sich riesig über diesen Brief, über diese neue Freiheit und dass sie akzeptiert sind als Christen, auch wenn sie aus dem heidnischen Hintergrund kommen, dass sie nicht Zweitklass-Christen sind, sondern auf der gleichen Ebene. Das war ein riesiges Geschenk. Und nun sagt Paulus nach einigen Tagen zu Barnabas, lasst uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern und Schwestern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Jetzt ergreift ganz klar Paulus die Initiative. Wir sehen, da hat sich wirklich etwas geändert. Paulus interessiert es natürlich. Das sind jetzt doch schon einige Wochen vergangen, oder Monate vielleicht, dass sie diese Gemeinden gegründet haben. Und sie waren zum Teil nur ganz kurze Zeit dort. Auf dem Hinweg haben sie Menschen zum Glauben gekommen. Auf dem Rückweg haben sie überall Leiter eingesetzt in jeder Gemeinde. Aber die hatten noch so wenig Ahnung. Da waren vielleicht einige Menschen dabei, die mit jüdischem Hintergrund, die wenigstens das Alte Testament kannten und die Verheißungen auf den Messias, die hatten etwas Vorsprung. Aber die heidnischen Christen hatten keine Ahnung, wie man als Christ lebt. Und nur in einer Schnellbleiche von einer Woche kann man das nicht lernen. Deshalb hat das Paulus unter den Nägeln gebrannt. Wir müssen schauen, wie es denen geht. Und Barnabas war damit einverstanden. Er lässt es auch zu, dass Paulus die Initiative ergreift. Aber eben der Barnabas, der bleibt, wie er ist. Er bleibt ein Förderer. Und was für ihn klar ist, Barnabas wollte, dass sie auch Johannes mit dem Namen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander. Nun gibt es einen Konflikt. Barnabas will unbedingt seinem jungen Neffen noch einmal eine Chance geben. Sie haben sich in Jerusalem wieder getroffen. Johannes Markus war ja nach Jerusalem zurückgegangen, steht dort. Und sie haben sich dort wieder getroffen und es steht nicht, aber ich nehme an, sie haben die ganze Sache miteinander besprochen und bereinigt. Und Markus hat einen Weg gemacht und sagte wahrscheinlich, ich möchte wieder mitkommen. Und Barnabas wollte diesem Johannes Markus noch einmal eine Chance geben. Er sieht das Potenzial in diesem jungen Mann, auch wenn er einmal versagt hat. Paulus, er sieht nur das Versagen oder den Versager.
Nun, wer hat recht?
Kommt immer etwas auf die Perspektive darauf an. Aus der Sicht des Auftrags hat Paulus durchaus recht. Ein Mitarbeiter, auf den man sich nicht verlassen kann, der kann zur Hypothek werden. Das ist mühsam. Jemandem eine Verantwortung zu übergeben, der sich nicht bewährt hat, das ist echt ein Problem. Ich musste schmunzeln beim Fußballmatch Schweiz gegen Frankreich. Da hat doch der Rodriguez diesen Penalty geschossen und der Kommentator hat gesagt, wie kann man nur den Penalty schießen lassen, der hat schon die letzten drei verschossen. Und er hat wieder verschossen. Für den Kommentator war das falsch. Einen, der sich nicht bewährt hat, kann man doch nicht in so eine Verantwortung stellen. Nun, es geht ja nur um Fußball. Hier geht es um mehr. Auch in der Gemeinde gilt das Prinzip, jeder Mensch soll eine Chance bekommen, aber für leitende Aufgaben sollen Menschen eingesetzt haben, die sich bewährt haben. Das ist ein Grundprinzip. Leiter müssen sich vorher bewähren. Es ist nicht richtig, jemandem, der gescheitert ist, eine Chance für eine Leitungsaufgabe zu geben. Es ist richtig, ihm eine Chance zu geben. Und das war die unterschiedliche Sicht. Für Barnabas war das ja nicht eine Leitungsaufgabe. Sie holten ja Markus nicht an Bord, damit er hauptsächlich predigen sollte oder die Gemeinde lehren, sondern als Diener wollte er ihn als Gehilfen wieder mitnehmen und deshalb haben sie das so unterschiedlich interpretiert. Für Barnabas war es klar, der braucht eine zweite Chance und wenn ich ihn jetzt zurückweise, dann wird er wahrscheinlich resignieren und nie mehr sich entwickeln. Und für Paulus war es klar, den kann man so nicht brauchen. Beide sind stur, Meinung gegen Meinung. Und hier sehen wir auch der Barnabas, der Förderer, der ist nicht einfach ein Anpasser. Ein Mensch, der andere fördert, der kann durchaus auch eine ziemlich klare Meinung haben. Das hatte der Barnabas, der wusste schon, was er wollte. Und beide geben nicht nach. So wie er sich damals für Paulus oder Saulus noch einsetzte, setzt er sich jetzt für Markus ein. Es kann schon sein, wenn Menschen mit starken Überzeugungen aufeinanderprallen, dann wird der Konflikt je nachdem ziemlich hart. Das ist immer so. In der Gemeinde gibt es immer wieder Konflikte und das ist es oft, dass Ziele und starke Überzeugungen aufeinanderprallen. Und wenn jemand meine tiefen Überzeugungen, das, was meine Leidenschaft ist, angreift, dann werde ich auch zum Löwen. Ist einfach so, geht euch wahrscheinlich auch so. Und so ging es diesen beiden. Es kommt sogar zum Bruch. Es steht hier, sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er zog aber durch Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinden. Interessant ist, die Gemeinde in Antiochia hat das vielleicht mitbekommen am Rand, auf jeden Fall das Resultat, und sie akzeptieren das. Sie akzeptieren, dass sich die beiden Leiter jetzt trennen. Und sie stellen sich zu Paulus. Man könnte sagen, ja gut, aber der Paulus, der war ja schon sehr stur. Der hat ja einen abgeseigt. Also ob das dann richtig ist, aber die Gemeinde stellt sich zu Paulus. Paulus war mittlerweile der Leiter und die Gemeinde hat das Potenzial des Paulus gesehen. Und es gibt auch eine Episode im Galater 2, das haben wir am Donnerstag genauer betrachtet. Das war eine Geschichte, wo Paulus sich gegen Petrus und indirekt auch gegen Barnabas gestellt hat. Er stellt sie bloß. Die ganze Geschichte kann ich jetzt hier nicht wiederholen. Paulus stellt Petrus und seine Begleiter öffentlich bloß und bezichtigt sie der Heuchelei. Das war berechtigt von der Kritik her. Aber von der Art her war es schon brutal respektlos. Petrus war doch immerhin der von Jesus eingesetzte Apostel. ob es nötig war, so auf diese verletzende Art das zu korrigieren. Aus der Sicht des Paulus ja. Ich bin überzeugt, Barnabas hätte das anders gelöst und hätte wahrscheinlich das Gleiche erreicht oder vielleicht noch das Bessere. Vielleicht hat auch diese Begebenheit mitgeholfen, dass irgendwie ein Bruch zwischen Paulus und Barnabas geschehen ist. Auf jeden Fall, Gott lässt das zu. Gott lässt diesen Bruch zu und macht etwas Gutes daraus. Jetzt gibt es zwei Teams, zwei Missionsteams. Barnabas geht mit Johannes Markus nach Zypern in seine Heimat und stärkt dort die Christen, und Paulus geht wieder in die anderen Gebiete, wo es so viel Widerstand gegeben hatte. Gott segnet beide, den Kämpfer und den Förderer. Paulus ist jetzt der Leiter, der Vollblutmissionar. Er braucht auch den Förderer nicht mehr. Er braucht Barnabas nicht mehr. Vielleicht wäre das eher zum Hindernis geworden. Das ist möglich. Auf jeden Fall wählt sich Paulus Silas und sie gehen auf Reisen. Und spannend ist, Paulus hat sich entwickelt. Wenn wir sehen, in der Apostelgeschichte, wie es sich weiterentwickelt, auch in den Briefen, sehen wir, dass auch Paulus immer mehr zum Förderer geworden ist. Zum Förderer von jungen Christen. Also er hat ganz viel gelernt. Von Paulus hören wir sehr viel. Von Barnabas lesen wir nichts mehr in der Apostelgeschichte. Möglicherweise blieb er in Zypern, vielleicht war er auch schon ein älteres Semester, das wissen wir nicht. Von Paulus wissen wir, dass er noch ganz jung war, als er zum Glauben kam, aber von Barnabas wissen wir es nicht. Interessant ist, von Markus hören wir wieder. Paulus erwähnt den Johannes Markus zweimal später. Eine schöne Stelle ist im 2. Timotheusbrief, wo Paulus dem Timotheus schreibt: Lukas ist allein bei mir, Markus nimm zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Als auch Paulus anerkennt, den er vorher abgestempelt hat als Versager, der sich verlassen hat, er muss jetzt anerkennen, auch dieser Markus, Johannes Markus, hat sich entwickelt und ist zu einem nützlichen Diener geworden. Da ist offenbar Versöhnung passiert. Ist das nicht wunderbar? Schlussendlich hat Barnabas der Förderer recht bekommen. Johannes Markus ist zu dem geworden, was er darin gesehen hat. Und es ist interessant, der Förderer selber, Barnabas, verschwindet in der Erwähnung. Aber seine beiden Geförderten, sowohl Saulus, Paulus, wie auch Johannes Markus, die werden wieder erwähnt. Und das ist wunderbar. Menschen, die andere fördern, die vielleicht gar nicht so sehr selber im Vordergrund stellen, aber dafür schauen, dass andere groß werden. Das braucht es im Reich Gottes. In Menschen investieren lohnt sich. Das sehen wir an Barnabas. Amen. Danke, Jesus, für dein wunderbares Wort, für diese Beschreibung. Danke für das Vorbild des Barnabas, der mit so viel Hingabe und Liebe Menschen gefördert hat, der gekämpft hat, der sich selber quasi aufgeopfert hat für Saulus, der dann sogar einen Streit akzeptiert hat, um Johannes Markus weiter zu fördern. Danke, dass wir das in der Bibel lesen und dass es uns zur Ermutigung, zum Vorbild wird, dass wir andere fördern. Mach uns zu Ermutigern. Danke. Amen.